Am Anfang des sechsten Kapitels im Matthäus-Evangelium, mitten in der Bergpredigt, weist Jesus seine Zuhörer darauf hin, dass sie doch auf ihre Frömmigkeit Acht haben sollten. Und er nennt verschiedene Bereiche aus dem Leben von gläubigen Menschen, wo sehr schnell eine Unechtheit hereinkommen kann. Er nennt mehrere Bereiche und immer wieder diese Worte, die da vorkommen. Wir lesen das bis Vers 18 im sechsten Kapitel, immer wieder diese Worte. Denn Gott sieht auf das Verborgene im Herzen. Wir Menschen, wir können was vorspielen, wir können was leben, was die anderen Menschen sehen, aber für Gott sind entscheidend die Beweggründe, die Motive des Herzens. Und somit sollen wir die Frömmigkeit, die wir denken, vor Gott zu haben, dass sie so auf den Prüfstein gestellt werden soll. Und jetzt schauen wir uns die nächsten Verse an, ab Vers 19. Es ist ein längerer Abschnitt. Ich werde immer wieder ein paar Verse lesen. Aber ich denke, dass der Abschnitt wird für sich sprechen. Da sind viele Beispiele, die Jesus nennt, um die Aussagen dieser Texte zu untermauern und zu erklären. Das Gruppenlied, was wir vorhin gehört haben, das geht sehr stark in diese Richtung. In den aussichtslosen Stunden Gott vertrauen. Immer wieder dieser Zuruf Gott vertrauen in verschiedenen Situationen des Lebens oder das Gedicht, wo finde ich Kraft? Bei Jesus. Ich hoffe, dass auch diese Predigt eine Fortsetzung von diesen Gedanken ist und dass wir dazu etwas mit nach Hause nehmen können. Wir lesen Matthäus Kapitel 6, Verse 19 und bis 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben. Dann nochmal Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Verse dazwischen werden wir etwas später lesen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus spricht hier ein Thema an, was sehr heikel ist. Und man sagt in der heutigen Gesellschaft, man spricht nicht über Geld, man hat es. Und dieses Mammon kann sehr viel bedeuten. Es ist aber schon in erster Linie Besitz, Vermögen, aber was nicht unbedingt sofort Geld oder Gold sein muss, aber es ist der Besitz und das Vermögen im Allgemeinen gesprochen. Und Jesus spricht hier zwei ganz starke Aufforderungen. Das sind Gebote, die sehr eindeutig stehen. Die wären auch im Imperativ, in der Befehlsform, in der stärksten Befehlsform, die es in der Grammatik gibt, ausgesprochen. Und da geht es zweimal um Sammeln. Einmal sammelt nicht und einmal sammelt. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Nicht sammeln und doch sammeln? Nein, das werden wir sehr deutlich gleich sehen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Ende letzten Jahres, ich glaube, ich habe das schon hier und da erzählt, haben wir das vorher schon etwas gemerkt, aber irgendwann mal nachts mit Schrecken erwacht. Und ich glaube, die Nacht konnte ich ganz, ganz schlecht schlafen und kaum wieder einschlafen. Wir hörten Ratten auf dem Dachboden. Ich konnte sehr gut sie verfolgen und hören, okay, jetzt sind sie hier über dem Schlafzimmer und jetzt krabbeln sie höher. Ich glaube, jetzt sind sie schon auf dem Dachboden. Ich muss sagen, es war sehr unangenehm. Ich habe mir das vorgestellt, wie wie wir die Dämmung da angebracht haben, wie wir das ordentlich zugemacht haben und den Dachboden gedämmt. Und jetzt knabbern diese Tiere darum. Aber ich bin sehr, sehr dankbar. Ich glaube, in der gleichen Nacht kamen mir diese Gedanken, du bist noch nicht zu Hause. Es ist noch nicht so weit. Und David Schellenberg, du hast ja, ich glaube, das war die erste Predigt im neuen Jahr. Wir brauchen diese Zeichen, wir brauchen diese Schädlinge manchmal, um zu sehen, wir sind noch nicht zu Hause, wir sind noch nicht angekommen. Wir lasen hier Vermögen, Schätze, alles das, was hier auf der Erde angesehen, angefasst werden kann, was oft einen sehr, sehr großen Wert für uns Menschen hat, es ist zeitlich. Und es ist sehr interessant, wir haben auf jedem Joghurt steht ein Verfallsdatum drauf, aber auf die viel wichtigeren Dinge des Lebens ist das Datum nicht drauf geprägt. Wie schön wäre es, wenn wir es mal sehen können, wie wenig Wert das hat, was vielleicht für mich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Ich habe für diese Predigt sehr viel auch von Wolfgang Nestvogel gelernt in seinen Ausführungen zu der Bergpredigt, aber auch einige Gedanken aus der Gemeindebibelschule, die wir vor kurzem hatten, will ich hier einfließen lassen. Hier auf der Erde brauchen wir diesen Gedanken, das Verfallsdatum. Wie sieht es damit aus? Jemand in New York, von ihm erzählte man, er ist von einem Bewaffneten überfallen worden, mit dem Aufruf, Leben oder Geld, er hat wohl gesagt, Sie können das Leben haben, Geld brauche ich selber. Es ist ein Paradox, aber wir Menschen stehen in dieser Gefahr, das Verfallsdatum übersehen zu haben und Dinge für wichtig zu erklären, die eigentlich unwichtig sind. Und im Vers 21, in Vers 21 spricht Jesus das Herz des Menschen an, was sehr entscheidend gerade ist in dieser Situation. Ein Herz des Menschen, was die Schaltzentrale seiner Persönlichkeit ist und wo Entscheidungen getroffen werden, wo Richtungen eingelegt werden. Und unser Herz kann gelenkt werden, sehr stark beeinflusst werden. Und jetzt kommt es darauf an, welchen der Herren wird gedient? An welche Schätze kreisen ständig in unseren Gedanken? Was ist uns wichtig? Wo investieren wir die meiste Zeit, Geld, Kraft und so weiter? Sind das Schätze auf dieser Erde mit einem Verfallsdatum? Oder sind das Schätze im Himmel, die in einem Ort aufbewahrt werden, der unsichtbar ist, die wir jetzt nicht vorweisen können, und gleichzeitig spricht die Bibel, dass wir die rechtmäßigen Besitzer von diesen Schätzen im Himmel sein können. Sollen wir denn keinen Besitz haben dürfen? Sollen wir denn sollen gläubige Menschen immer so handeln, wie Jesus damals dem Jüngling gesagt hatte? Er schaut ihn an, er gewinnt ihn lieb, und diese Begebenheit treffen wir in allen drei Evangelien, wird die beschrieben, und er sagt zu ihm, geh hin, verkaufe deine Habe und verteile das den armen Menschen. Es ist ein Wort in erster Linie an diesen Jüngling gesprochen. Für ihn wäre das Beste, weil Jesus sah, sein Herz hing an diesen Dingen. Und das wäre die einzige Lösung, um himmlische Schätze gewinnen zu können. Aber die Bibel lehrt sehr deutlich, dass auch gläubige Menschen Besitz haben können. Das Problem liegt nicht im Besitz, sondern in der Einstellung dazu. Die Bibel hat eigentlich eine sehr unverkrampfte Haltung dem Besitz gegenüber, Geld gegenüber. Auch in der Bibel treffen wir Menschen, die sehr, sehr reich waren und übermäßig reich waren, verglichen zu den anderen Zeitgenossen ihrer Zeit, denken wir nur an Abraham oder Hiob. Eine Stelle aus dem ersten Timotheusbrief möchte ich vorlesen. Da geht es um ein Wort an die reichen Menschen. Und da sagt Paulus, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns allen reichlich darreicht, alles reichlich darreicht zum Genuss. Paulus sagt hier nicht zu dieser Gruppe von Menschen, trennt euch auf jeden Fall von eurem Besitz, sondern er sagt, er spricht ihre Herzenshaltung an, nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern was sollen sie tun? Gutes tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Sehr interessant. Reichtum, was eigentlich in dieser Kategorie von Jesus Christus zu den vergänglichen Dingen gehört, wo Motte und Fraß drankommen können, wo Diebe untergraben können. Dieses Reichtum kann man einsetzen, um das Reich des Himmels zu bauen, um Schätze im Himmel zu sammeln, da wo keine Ratten drankommen, keine Motte und kein Fraß und keine Diebe. Für einen mag vielleicht Geld gar nicht so eine wichtige Rolle im Leben spielen, aber vielleicht ist das sein Aussehen oder sein Sport, sein sportliches Aussehen. Vielleicht sind das Dinge, die ihm sehr wichtig sind oder Karriere oder vielleicht auch Familie, die auf dem Weg, die zwischen mir und Gott stehen kann. Worauf setze ich meine ganze Mühe, meine Kraft? Wo setze ich mein Geld ein? Wo kreisen meine Gedanken hin? Wohin führen mich meine Schätze, das, was ich gesammelt habe? Jesus ist hier gar nicht gegen ein Sammeln. Wir Menschen sind Sammler und Jäger. Aber die Adresse, die Bank, die ist sehr entscheidend. Wo wird gesammelt? Und er sagt, sammelt im Himmel. Und weiter, in den weiteren Versen wird erklärt Jesus das nochmal sehr deutlich anhand von einem Beispiel. Er nennt das menschliche Auge. Und an diesem Beispiel vom Auge erklärt Jesus, wie wichtig das ist, dass das Herz des Menschen richtig ausgerichtet ist, richtig gepolt ist. Und da lesen wir ab Vers 22 Folgendes. Die Lampe des Auges, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Wir haben schon gesagt, das Herz, das ist die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit, unser Wollen, unser Fühlen, unsere Gedanken, das ist das Herz des Menschen. Und dieses Herz lenkt unser Leben. Und Jesus spricht das Herz des Menschen an und verdeutlicht das nochmal mit diesem Beispiel vom Auge. Ein Auge des Menschen hat auch eine sehr, sehr entscheidende Funktion. Und durch das Auge weiß unser Fuß, wo er hintreten soll. Durch unser Auge gelenkt weiß unsere Hand, wo sie hingreifen soll und so weiter. Und wir wissen, wie schwer das ist für Menschen, dessen Sehvermögen gestört ist, eingeschränkt oder die gar blind sind. Da können Geschwister, die das erleben, sehr viel davon sagen, wie schwer das ist. Und so sagt Jesus in diesen Versen, es ist wichtig, dass das Auge lauter ist, dass das klar ist, dass lauter, es kann rein bedeutet, aber auch bedeuten, aber auch Ziel, richtig ausgerichtet auf ein Ziel hin. Genauso wie ein Autofahrer während der Fahrt nicht sich zerteilen kann. Er kann nicht nach vorne gucken und gleichzeitig die Landschaft betrachten. Sonst steht eins von beiden in Gefahr, in erster Linie die Fahrt selber. Und so sagt Jesus, ist auch unser Auge ganz wichtig. Wo richten wir unseren Blick hin? In welche Richtung schauen wir? Auf welche Schätze ist unser Auge gerichtet? Denn wenn das Auge hell ist, ist auch der ganze Leib, ist unser ganzes Leben hell und ausgerichtet auf Gott hin, so wie Jesus das hier erklärt. Aber wenn unser Auge dunkel ist, nicht mehr klar und versucht in zwei Richtungen zu schauen, dann bringt das eine Gefahr mit sich, eine sehr große Gefahr. Und Jesus sagt diese Behauptung in Vers 24 sehr eindeutig, man kann nicht zwei Herren dienen. Zwei Arbeitgeber vielleicht schon, aber nicht zwei Herren, weil denken wir dran, es sind Sklaven gemeint, die hier angesprochen werden. Der Sklave kann nur einem Herrn untertan sein. Und zwei Herren versuchen zu dienen, ist sehr fatal. Und in den nächsten Ausführungen erklärt Jesus dieses, was er vorhin so klar geboten hat, erklärt, wird das später nochmal anhand an mehreren Beispielen nochmal genauer uns vor Augen gemalt. Ich werde jetzt den Text nicht ganz lesen, aber ich nenne einfach diese Beispiele. Jesus sagt in Vers 25, sagt er das erste Mal diesen Aufruf, dieses Gebot wieder, sehr eindeutiges Gebot, seid nicht besorgt. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn euer Leben ist doch viel mehr als Speise und der Leib ist doch viel mehr wert als die Kleidung. Dieses seid nicht besorgt kommt dreimal in diesen nächsten Versen vor und da legt Jesus sehr stark den Fokus. Wir können die Sorgen, die können uns so mit einnehmen, dass unser Leben, unser Auge, unsere Ausrichtung in Gefahr geraten kann. Und da spricht Jesus hier sehr deutlich. Er schaute wahrscheinlich um sich und zeigt den Jüngern, den Zuhörern auf die Gegenstände, auf die Natur um sich herum. Und er zeigt einfach auf die Schöpfung. Er weist auf die Vögel hin, die wahrscheinlich da in einem großen Schwarm saßen und die Samen der auf dem Feld pickten. Sagt Jesus, schaut euch mal die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, aber was passiert? Euer Vater im Himmel versorgt sie. Seht doch hin, lernt doch von denen. Oder sagt er weiter, schaut euch oder betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht, aber jede von ihnen ist doch besser bekleidet als Salomo in seiner mächtigen und großen Pracht war. Ist das nicht so? Jesus richtet das Augenmerk der Zuhörer auf diese Beispiele, um das nochmal genauer zu erklären. Er nimmt das Kleinere, um das Große zu erklären. Er sagt, wie der Leib Speise braucht, aber es ist doch wichtiger, wichtiger ist doch der Leib, nicht die Speise. Und wie wenn Gott die Vögel schon versorgt, seid ihr dann nicht viel wichtiger für Gott als die Vögel, dass er nicht auch euch versorgen wird? Er kommt auf das von dem Kleinen auf das Große, schließt er diesen Rückschluss. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als unsere ältesten Jungs ranwuchsen und schon so langsam in dem Alter waren, selbstständig ins Freibad zu gehen. Und irgendwann bin ich dann auch mit gewesen. Und dann, ich weiß nicht, wer von denen sagte, Papa, komm, wir können schon vom Dreier springen. Dreier oder Fünfer, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich ging mit ihnen hoch. Und ich weiß noch bis heute, ich wäre nie runtergesprungen, wenn die das mir nicht vorgemacht hätten. Ich wusste, mir bleibt jetzt keine Wahl über und ich sprang da auch runter. Aber ich wusste genau, wenn ich das gemacht habe, dann werde ich auch vom einen auch springen können. So ähnlich erklärt Jesus das seinen Jüngern. Leute, wenn Gott die Vögel des Himmels versorgt, meint ihr denn, dass er nicht die Belange eures Lebens kennt und euch versorgen wird? Denn was könnt ihr tun? Könnt ihr euer Leben um einen halben Meter verlängern, eine Elle, ungefähr einen halben Meter? Könnt ihr das machen? Jeder weiß genau, nein, das kann ich nicht. Ja, warum vertraut ihr denn nicht dem Vater, der in dem Himmel ist? Er wird für euch sorgen. Von Ten Baum wird erzählt, wie sie sich auch in einer Situation befand, wo sie sich sehr, sehr stark Sorgen gemacht hatte. Wir kennen vom Leben dieser holländischen Christen, wie sie doch durch ihre Art, durch ihre Arbeit, durch die Rettung der Juden, ist sie auch in den Knast gelandet und hat viele Jahre im Gefängnis verbracht. Aber sie hat mal gesagt, dass der schlimmste Wächter, der uns überhaupt passieren kann, sind die Sorgen, nicht die Gefängniswächter. Wächter, die uns zermürben, die uns kaputt machen, die uns erdrücken wollen. Und so war das auch bei dieser Situation. Sie machte sich Sorgen um irgendein sehr großes Problem. Aber plötzlich kam ihr eine Idee. Sie stand auf, suchte den nächsten Spiegel auf, stellte sich vor dem Spiegel und sagte: Curry, dein Problem ist so groß, dass das nicht zu lösen ist. Sogar der Herr Jesus kann das auch nicht lösen. Und dass sie diese Worte ausgesprochen hatte, musste sie schmunzeln. Jesus kann mein Problem nicht lösen? Das ist doch Unsinn. Natürlich kann er mein Problem lösen. Das hat ihr geholfen, wieder auf die Sprünge zu kommen, wieder zu vertrauen, Vertrauen zu gewinnen. Jesus kann mein Problem lösen. Nur die Frage ist das jetzt der Zeitpunkt dafür? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, sagt Jesus in den Versen. Aber euer himmlischer Vater, er weiß doch, was ihr bedürft. Die Nationen, die haben keinen Zugang. Man muss die Sorgen oder verdrängen, Menschen, die nicht an Gott gläubig sind. Wie sollen sie mit ihren Sorgen umgehen? Was sollen sie damit machen? Man kann verschiedene Kurse belegen, um von Sorgen loszuwerden, sie sich vom Leib zu halten. Aber Jesus schlägt hier diese Lösung vor und sagt: Bringt die Sorgen zu mir. Betrachtet doch diese Dinge im Alltag, die um euch herum passieren. Sogar die Haare von eurem Kopf, die wir heute Morgen runtergekämmt haben. Bei einem sind das vielleicht gar nicht mehr so viele und das ist nicht mehr so schwer, sie zu zählen. Aber das spielt keine Rolle. Jesus sagt, die Bibel lehrt uns ja deutlich, Gott kennt jede Nummer, jedes Haar, was runtergefallen ist von unserem Kopf heute Morgen. Er will für unser Leben sorgen, nur er wartet darauf, dass wir ihn ansprechen als unseren Vater. Er weiß, was wir benötigen. Dieses, was wir benötigen und was wir wollen, das stimmt nicht immer überein. Unsere Wünsche sind nicht immer deckungsgleich mit den Vorstellungen Gottes. Wir kennen das aber auch aus dem Leben mit unseren Kindern. Nicht immer geben Eltern den Kleinkindern das, was die sich gerade jetzt wünschen. Aber genauso ist es mit Gott und uns. Er weiß, was wir brauchen. Ich habe hin und her überlegt, ich erzähle kurz dieses Beispiel. Man mag das fast nicht aussprechen, aber das hat der Bruder mir selber gesagt, der jahrelang an den Rollstuhl gefesselt ist, der sehr eingeschränkt ist in seinem Leben. Aber er hat diese Worte ausgesprochen. Ich danke Gott für den Rollstuhl. Sonst wäre ich nicht anders zu Gott gekommen. Es ist sehr, sehr viel. Man wagt das fast nicht auszusprechen und zu denken, aber das sagen Menschen, die gläubig sind. Was Gott für unser Leben will, was wir brauchen und was wir wollen, ist nicht immer deckungsgleich. Aber Gott, unser himmlischer Vater, ist ein guter Gott. Ist ein Gott, der weiß, was wir brauchen im Blick auf die Ewigkeit. Das ist immer entscheidend. Und das will er uns geben. Und dann dieser entscheidende Vers, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nicht alles, was ihr wünscht, was ihr bekommen würdet, sondern alles, was ihr braucht. Im Blick auf die Ewigkeit, alles, was wir brauchen. Gott sorgt für uns, Gott kennt unser Leben, Gott wacht über unser Leben, aber er stellt uns auch heute Morgen vor die Frage. Und er behauptet, es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Das geht nicht. Und denk dran, die Schaltzentrale deiner Persönlichkeit ist dein Herz. Worauf ist dein Herz ausgerichtet? Das ist die Frage, die heute Morgen in diesem Text gestellt wird. Worauf ist dein Herz ausgerichtet? Ist es auf Güte ausgerichtet, auf Dinge, die vergänglich sind, wo Motte und Fraß und Ratten drankommen können? Oder ist es auf himmlische Güte ausgerichtet? Investierst du da, was Bestand hat. Die nächste Woche, wir stehen vor einer Evangelisation vor. Es gibt so viele Möglichkeiten, für das Reich Gottes zu wirken, zu beten, zu verteilen, Menschen einladen, Traktate verteilen und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Gott lädt uns ein, in sein Reich zu investieren, Schätze im Himmel zu sammeln, da wo kein Dieb dran kommen kann. Die Bibel spricht sehr viel darüber und sie erklärt sehr genau, was das heißt im konkreten Fall, in unserem Alltag, was das heißt, diese Schätze im Himmel zu sammeln. Ich will jetzt nur ein Beispiel nennen, was wir jetzt die Tage in der Gemeindebibelschule auch gehört haben und mehr den Fokus auf die Folge dessen richten, was passiert, wenn Menschen Gott Recht geben, wenn Menschen ihr Herz, ihr inneres Auge nicht versuchen, hin und her zu schwenken, sondern auf Gott zu richten. Genauso wie es unmöglich ist, gleichzeitig aus der Tür hier rauszugehen und hier in den Keller zu gehen. Das geht einfach nicht. Das will Jesus hier mit diesen Versen erklären. So ruft er heute Morgen und sagt, richte dein Auge auf die Ewigkeit. Was hat das, wo du dich investierst, welchen Wert hat das im Blick auf die Ewigkeit? Malachi Kapitel 3. Es ging im Volk um das Zehntel geben, Gott das Zehntel geben. Aber ich würde das etwas breiter anwenden wollen. Es geht darum, Gott Recht zu geben. Es geht darum, in sein Reich zu investieren, Schätze für sein Reich zu sammeln, was es auch immer ist. Zeit, Geld, Mühe, Kraft, was es auch immer ist, Besitz, aber das in sein Reich zu investieren. Und Gott sagt zu dem Volk, wenn ihr das tut, so könnt ihr mich damit prüfen. Und er sagt weiter, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Vers 10. Und weiter, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Ich denke schon, dass wir auch im neutestamentlichen Sinne diese Worte auf unser Leben anwenden dürfen. Gott sagt, Gott ruft uns, investiere in das Himmelreich. Richte deinen Blick auf die Ewigkeit. Dein Alltag soll davon geprägt sein. Und Gott sagt, ich weiß, was du brauchst. Ich gebe dir, was du brauchst. Und ich werde dich segnen. Und ich werde, und hier wird ein Versprechen gegeben, ich werde den Fresser fernhalten. Und dein Weinstock wird nicht fruchtleer bleiben. Ich fand den Gedanken sehr interessant, den Matthias ausgesprochen hatte. Hier wird nicht gesagt, wenn du Gott einen 10 Euro schenkst, dann bekommst du 100 zurück oder bekommst du 10 Euro wieder zurück. Gott verspricht hier, ich werde den Fresser, darf ich das nochmal brauchen, ich werde die Ratten zurückhalten, ich werde die Motten vielleicht zurückhalten. Das, was wir zum Leben brauchen, dass wir nicht unnötig Schaden nehmen brauchen. Und Gott sagt, dein Weinstock, der wird nicht leer bleiben, fruchtleer bleiben. Man kann das schlecht vergleichen. Wir wissen oft oder in den meisten Fällen nicht, was alles passieren kann in meinem Leben und wo Gott seine schützende Hand über uns hält. Aber Gott legt sich fest und er verspricht, ich werde das tun. Ich werde den Fresser bedrohen, dass er die Frucht des Erdbodens nicht zerstört. Das, was du fürs Leben brauchst, dass das dir erhalten wird. Ich sag mal, dass dein Auto nicht in den Unfall kommt. Versteht mich richtig. Es heißt nicht, dass wir vor jedem Unfall bewahrt werden. Gott lässt auch Unfälle in unserem Leben zu. Aber Gott verspricht, ich will bedrohen. Ich will den zurückhalten, dass der Schaden nicht groß ist. Ich will dich segnen und dein Weinstock soll nicht fruchtleer bleiben. Und dann Vers 34. So seid nun nicht besorgt, das dritte Mal, um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es ist eine Feststellung. Jesus will dem auch nicht, das auch nicht widerlegen, dass jeder Tag, der uns, den wir in diesem Leben treffen, der hat sein Übel genug. Es sind Herausforderungen des Alltags, die uns nicht immer angenehm sind. Und das haben wir auch sehr reichlich in den Bibelstunden der letzten Wochen gehört. Gott baut Schwierigkeiten in unserem Leben ein. Gott darf das tun, er tut das. Aber er sagt, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Ich bin so dankbar für diese Worte. Ich bin so dankbar, dass ich nicht mit einer lähmenden Angst vor der Zukunft leben brauche. Ich bin Gott so dankbar. Ich denke immer wieder daran. Ich kenne die Zeiten, wo es mich sehr, sehr stark verfolgt hatte. Aber ich danke Gott dafür, dass sein Wille ist anders. Er sagt uns, seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Der wird seine Herausforderungen bringen. Es wird genug auch Schwierigkeiten auf euch, auf eurem Leben treffen. Aber Gott ist bei uns. Wichtig und entscheidend ist die Ausrichtung. Er will uns segnen in unserem Alltag. Er will uns das geben, was wir wirklich brauchen. Ein Beispiel aus unserem Alltag. Wir sind dabei, in der Küche Renovierungsarbeiten zu machen, und ich habe euch mal einfach ein Kabel mitgebracht. Ein Kabel mitgebracht, das ist von unserem alten Geschirrspüler. Als die Geräte ausgebaut wurden, und dann sah ich irgendwie, fiel mir das auf, an der Steckdose war so ein schwarzes Fleck. Ich habe erstmal gar nicht so stark darauf Acht gegeben. Und spätestens, als wir dann die Spülmaschine runtergetragen haben in den Keller, guckte ich mir das Kabel genauer an und ich musste sagen, boah, Gott hat hier Bewahrung geschenkt. Das Kabel ist sehr stark angekokelt. Da ist sehr stark Hitze entstanden. Und ich denke, da braucht man kein Profi sein, um zu wissen, die Feuergefahr war groß, dass dieses ganze Gerät in Feuer aufgehen könnte. Denn das kannten wir auch als Familie. Vor ein paar Monaten saß Helene in der Küche und plötzlich geht der Wasserkocher in Flammen auf. Der aus war, es geht. Nur sie war da, sie konnte schnell reagieren. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott über unser Leben wacht. Vieles, was uns nicht passiert, da haben wir keine Ahnung davon. Meistens sehen wir sowas nicht. Meistens. Aber Gott sagt, investiere dich in mein Reich. Sammle Schätze im Himmel. Setze das, was du hast, für mich ein, damit du Schätze im Himmel sammelst. Und ich will dich segnen. Ich will den Fresser bedrohen, dass er das, was du erwirtschaftet hast, was du fürs Leben brauchst, dass er das nicht unbedingt zerstört. Ich will deinen Weinstock nicht fruchtleer bleiben lassen. Und du brauchst nicht mit einer Angst in die Zukunft hineinleben. Denn ich bin dein Vater. Ich bin dein liebender Vater. Ich weiß, was du brauchst für deine Zukunft. Vertraue mir, mach dir nicht Sorgen um morgen. Gott segne uns dabei. Amen.